Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Fame, Commitments, The Wall. Alan Parker war ein Regisseur großer Musikfilme, aber er drehte auch Angel Heart oder Mississippi Burning. Am Abend wurde bekannt, dass er gestorben ist. Und wir blicken zurück auf sein Leben und Werk. Mit dem Werk dieses Mannes hier waren viele seiner Parteigenossen nicht so glücklich.
Dies war kein offenes und ehrliches und faires Verfahren.
Weshalb Thilo Sarrazin nun auch aus der SPD endgültig ausgeschlossen wurde, darüber sprechen wir mit der Journalistin Merve Kayici, aber auch über ihren Podcast Bremer Muslima. Die Salzburger Festspiele ohne Jedermann wären für den Künstler Jon Bock vielleicht auch welche, die mit einem Stück über die Buhlschaft eröffnet werden. Er hat im Fazitgespräch vor der Sendung schon einige recht konkrete Ideen entwickelt. Und Florian Lutz verlässt die Operhalle. Ist der Bühnenstreit jetzt vom Tisch? Sir Alan Parker hat der Filmwelt schon vor längerem den Rücken gekehrt, aber er hat ihr und uns Zuschauern eben auch ein paar sehr erfolgreiche Oscar-nominierte Filme beschert. Heute ist er nach langer Krankheit mit 76 Jahren gestorben. Peter Klaus, ich habe es eingangs schon ein paar dieser Musikfilme erwähnt. Pink Floyd, The Wall, Fame, Evita. Das war die große Zeit solcher Musikfilme, Musicals. Sind die es, die wir uns von Alan Parker merken müssen oder dann vielleicht doch eher so ein Antirassismusfilm wie Mississippi Burning?
Ich bin dafür, sich eher die wichtigeren Filme zu merken, wie Mississippi Burning, die Wurzel des Hasses, und auch seinen zweiten Antirassismusfilm Come and See the Paradise aus dem Jahr 1990, der sich damit auseinandersetzt, wie Bürger japanischer Herkunft in den USA während des Zweiten Weltkriegs drangsaliert wurden. Großes klassisches Kino mit Emotionen angereichert, aber eben auch sehr klug Filme, die uns zum Nachdenken angeregt haben. Und genau das war sein Ziel. Ich konnte ihn mal interviewen anlässlich der Deutschland-Premiere des Films Come and See the Paradise. Und seine große Hoffnung war, und ich glaube auch deshalb hat er schon vor einigen Jahren aufgehört zu arbeiten, die Welt dann doch mit der Filmkunst verändern zu können. Und er musste merken, das klappt leider nicht.
Ja, und er hat ja auch gesagt, er wird mit dem Alter nicht besser. Und deshalb hört er auf, ist ja eigentlich auch ein sehr, sag ich mal, für die Filmwelt bescheidener Zugang, ne?
Auch dies ein bescheidener Zugang, auch dies spricht für seine Klugheit. Er hat ja, da hat man sofort gemerkt, wie schlau dieser Mann war, in Englisch gesprochen, das unheimlich gebildet war. Selbst Engländer hatten Schwierigkeiten, weil sie manches Wort, das er ganz locker benutzt hat, gar nicht kannten. Und was an seiner Filmarbeit auch so bemerkenswert ist, dass er nie versucht hat, einen ganz besonderen Erzählstil zu entwickeln, nie tricky war, nie das große Besondere wollte, sondern immer aufs Publikum geguckt hat. Er wollte uns über Emotionen erreichen und über die Emotionen unseren Intellekt, er wollte uns zum Nachdenken anregen, er wollte uns als Zuschauer auch erziehen, selbst mit einem Film wie Evita und da das zweite Erstaunliche seines Könnens, selbst schauspielerische Nullnummern wie Madonna, tolle Sängerin, aber als Schauspielerin nicht überzeugt, die hat er zu Höchstleistungen bringen können.
Wie war es denn mit den anderen? Er hat ja auch mit den ganz großen Namen gearbeitet, ne?
Er hat mit den großen Namen gearbeitet und Robert De Niro hat zum Beispiel mal erzählt, dass er so bemerkenswert fand, dass Alan Parker ja nicht nur Manuskripte, Drehbücher geschrieben hat, sondern er hat ja auch Comicbücher veröffentlicht. Er hat sie alle immer gezeichnet. Jede Einstellung war von ihm vorher gezeichnet und das hat er dann mit den Schauspielern diskutiert und anhand dieser Skizzen hat er die Körpersprache mit den Schauspielern erarbeitet. Er hat immer gesagt, du musst mit deinem Körper dein Inneres nach außen tragen können. Die Dialoge, die kommen dann auch oben drauf. Das Entscheidende, das ist auf der einen Seite dein Gesicht und das andere deine Körpersprache. Und er hat die ganz Großen oft zu noch größeren Leistungen als üblich geführt.
Was würden Sie sagen, war denn so seine persönliche Handschrift in all diesen Filmen?
Dass er keine persönliche Handschrift hatte, dass er klassisches Kino gemacht hat, Erzählkino. Er kam ja aus der Werbebranche, hat zunächst in den 70er Jahren unendlich viele Werbefilme gedreht. Er wusste um die Macht der Bilder und gut, wollen wir sagen, wenn er denn eine Handschrift hatte, dann die, dass er versucht hat, so effektvoll wie möglich zu erzählen, ohne dass es zu Effekthascherei gekommen ist. Er war ein ungeheuer seriöser Erzähler, im Grunde in der Tradition der Romane des 19. Jahrhunderts, diese Tradition des geradlinigen Erzählens, des Erreichens des Publikums und des Immerdenkens an das Publikum. Das war sein A und O.
Welchen Film würden Sie uns denn ans Herz legen, wenn wir jetzt noch mal gucken wollen?
Naja, auf der einen Seite, wenn wir uns unterhalten wollen, mit Anspruch Fame natürlich aus dem Jahr 1980, diese Geschichte von jungen Leuten, die ihn haben wollen, den Ruhm und die zum Teil daran scheitern, zum Teil durchkommen und dann den von mir schon erwähnten Film Komm und sieh das Paradies aus dem Jahr 1990, dieser Film über den Umgang der US-Amerikaner mit japanischen Mitbürgern im Zweiten Weltkrieg, sehr anspruchsvoll, sehr klug, sehr berührend und leider heute, wenn wir das Thema Rassismus bedenken, wieder hochaktuell.
Unser Filmkritiker Peter Klaus über den britischen Regisseur Sir Alan Parker, der jetzt im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Dankeschön.
Gerne.
Salam oder hallo beisammen. Ich bin Merve Kayikci und ihr hört Prima Muslima, wir reden mit, der Podcast über Muslime bzw. mit Muslimen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder hier einfach leben.
Ein Podcast über muslimisches Leben erzählt aus der Perspektive von einer Muslimin hört sich eigentlich naheliegend an, aber oft ist das Naheliegende ja das, was man erstmal nicht sieht. Merve Kayikci hat es gesehen, hat es gemacht. Seit Jahren betreibt die 26-Jährige den Blog Prima Muslima. Jetzt ist daraus auch ein Podcast für den Bayerischen Rundfunk geworden. Gestern ist die erste Folge erschienen. Es geht um einen Mann, der durch die Liebe zu einer Frau zum Islam konvertierte. Und ich begrüße jetzt erstmal Merve Kayikci, die mir zugeschaltet ist. Guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Das Konzept dieses Podcasts ist ja relativ einfach. Es gibt 6 Folgen und 6 Muslime, mit denen Sie sich unterhalten. Mit wem sprechen Sie denn da und über was?
Mit ganz unterschiedlichen Muslimen aus Deutschland. Also ich bin mir selber als Muslimin bewusst darüber, dass Muslime einen Querschnitt von der ganzen Gesellschaft darstellen. Also dass da halt von der Akademikerin bis zum Müllmann alles dabei ist und das auch von der politischen Einstellung her oder von der Einstellung zu allen möglichen Themen, die den Alltag und das Leben betreffen, alles vertreten ist, genauso wie eben auch in der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist der Mehrheitsgesellschaft aber nicht so bewusst. Und deswegen mache ich eben diesen Podcast, habe 6 Muslime ausgesucht, die komplett verschieden sind voneinander, um zu zeigen, schaut mal, so bunt sind wir.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es geht in diesem Fall mal nicht um den politischen Islam, sondern eher um so etwas wie den Alltag von Muslimen, ja?
Es geht tatsächlich nur darum, die Lebenswelten von Muslimen in Deutschland zu zeigen, weil eben die Mehrheitsgesellschaft hier seit mehreren Jahrzehnten einfach sehr auf sich selbst fokussiert lebt, obwohl wir mittlerweile eigentlich nicht mal mehr eine Minderheit sind. Also man kann eigentlich nicht sagen, also Minderheit klingt immer so, als wären wir ganz wenige. Es gibt ja fast 5 Millionen Muslime in Deutschland und wir sind einfach ein großer Teil der Bevölkerung. Und ich möchte einfach, dass durch diesen Lebenswelten-Podcast auch Barrieren abgeschafft werden, dass Menschen sich näher kommen und auch vielleicht merken, dass man Gemeinsamkeiten miteinander hat und sich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür interessieren, was wir sonst so machen oder was man vielleicht über uns nicht weiß, außer eben halt so negative Sachen, die dann immer wieder auffallen und in den Medien aufgegriffen werden.
Und trotzdem ist das ja jetzt nicht ein Podcast, der Klischees ganz bewusst ausspart. Also wir hören mal in einen Ausschnitt rein, in dem es auch um Klischees geht.
Hast eine Frau, die sieht auch noch ganz vernünftig aus Marokko kennengelernt. Und was will die, war immer so der erste Gedanke von den Bekannten und Freunden. Irgendwas muss doch sein.
Das ist gleich so ein Misstrauen.
Genau, ne? So als will sie nur einen Pass haben oder denkt sie, ich habe Geld oder was weiß ich was. Ne? Also das waren echt so die ersten schlimmen Eindrücke eigentlich. Und ja, bis hin zu, ey, wenn du jetzt nach Tunesien fliegst, wo wir uns ja zum ersten Mal gesehen haben zum Arbeiten, ja, schick dann auch mal unbedingt einen Standort, Live-Standort für die ersten 8 Stunden. Ne? Nicht, dass sich da jemand verschleppt und so. Klar, ein bisschen im Scherz, aber auch irgendwie ernst gemeint.
Ja, also in diesem Gesprächsausschnitt mit dem ersten Gesprächspartner, das ist eben dieser junge Mann, der sich verliebt hat in eine Muslimin und dann konvertiert. Da werden ja eben Projektionen, Klischees direkt angesprochen. Ist das der Weg, wie man die Menschen am besten erreicht, indem man ja ihre Vorurteile spiegelt?
Naja, also bei der Geschichte von Benjamin lag das halt einfach auf der Hand. Also ich will, dass die Gäste sich mir öffnen, dass sie eben auch sozusagen Einblicke in ihr Leben zeigen und da diese Konversion und auch die Beziehung zu seiner muslimischen Frau einfach sehr prägend für ihn ist und für sein Leben, haben wir das natürlich aufgegriffen. Und Ich glaube, jedes Klischee und jedes Vorurteil hat ja auch irgendwo im Kern was Wahres. Und ich möchte es auch gar nicht irgendwie leugnen, sondern ich gehe da einfach in meine Rolle als kritische Journalistin in das Gespräch rein und versuche eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der man eben auch über solche Dinge miteinander spricht, die vielleicht in der Gesellschaft tabuisiert sind.
Jetzt könnte man natürlich denken, dass wir sozusagen eigentlich in einer Zeit leben, wo es völlig normal sein sollte, dass sozusagen die Minderheit der Muslime in Deutschland Teil auch der öffentlichen Medien sind. Das ist offenbar zu wenig. Der Fall wird ja auch häufiger mal diskutiert. Also würden Sie sagen, ist deshalb gefordert, dass man in so einem Podcast ganz bewusst sozusagen nur diese Minderheit beleuchtet, ja?
Ja, also es ist schwierig. Also auf der einen Seite will man eben als normaler Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden und dann ist es vielleicht, erscheint es vielleicht paradox, dass ich jetzt extra einen muslimischen Podcast mit Muslimen mache von einer Muslimin. Aber ich habe das Gefühl, dass das einfach nötig ist, um eine Tür durchzubrechen. Und das ist ein bisschen so wie bei einer Frauenquote. Also ich bin auch kein Frauenquotengegner und bin der Meinung, dass das auf jeden Fall helfen kann, dass Frauen und Männer irgendwann richtig gleichberechtigt sind in der Berufswelt. Und trotzdem finde ich die Frauenquote eigentlich nicht ideal. Das ist eher wie so eine Art Provisorium, um halt einen Zustand zu erreichen, den man eigentlich haben will, den idealen Zustand. Und so sehe ich auch den Podcast. Also mir wäre es am liebsten, wenn wir diesen Podcast nicht brauchen würden. Mir wäre es auch am liebsten, wenn Muslime einfach so überall ganz normal akzeptiert wären und dass man halt nicht das Gefühl hat, das sind so andere Menschen oder Menschen, die halt so irgendwie ein anderes Leben leben und mit denen man nichts zu tun haben will, sondern wenn man einfach ganz selbstverständlich und ein Teil der Gesellschaft ist und dass es ganz normal ist, dass man manche Sachen auch anders macht oder dass es eben nicht so den islamischen Weg gibt, sondern dass es Muslime gibt, die eine Sache so sehen und die andere Sache so. Also, dass es Muslime gibt, die Alkohol trinken, aber auch welche, die es nicht tun und trotzdem sind beide Muslime. Und bis das alles normal ist, braucht es eben einfach diesen Raketenantrieb wie mein Podcast, um schneller zueinander zu finden.
Und woran, glauben Sie, liegt es, dass das noch nicht normal ist im Jahre 2020? Also was haben wir da in den letzten Jahrzehnten verpasst? Vielleicht ist ja auch sozusagen das Bild überhaupt schlechter geworden, das Image.
Ja, ich würde sagen, das hat zweierlei Gründe. Auf der einen Seite bilden sich natürlich Parallelgesellschaften. Also es gibt viele Muslime, die unter sich sind oder auch ihr Muslimischsein nur unter sich ausleben und das nach außen nicht zeigen. Dem bin ich auch bei der Vorbereitung auf den Podcast begegnet. Ich hatte einen Gast angefragt, eine erfolgreiche Modedesignerin, die dann nicht Gast sein wollte in meinem Podcast, obwohl sie Muslimin ist, weil sie Sorge hatte, dass sie ihr schaden könnte, von außen auch als Muslimin wahrgenommen zu werden. Und dann kommt halt eben noch hinzu, dass die Medien sehr oft eben Stereotype suchen, um bestimmte Sachen abzubilden. Also es kommt ja auch immer wieder vor, dass dann Muslime nur Sichtbarkeit bekommen in den Medien, wenn was Negatives oder was Kontroverses passiert, wie zum Beispiel, ob jetzt Schächtung erlaubt werden soll oder nicht, ob man jetzt eine Sargpflicht hat oder nicht, ob man Beschneidung verbieten will oder nicht oder wenn jetzt wieder irgendwo ein Anschlag ist oder so. Also das sind halt alles so Themen, wo es ja um die Unterschiede geht. Und das finde ich eigentlich schon schade.
Dann kommen wir jetzt an dieser Stelle nochmal kurz auf Thilo Sarrazin zu sprechen, der mit diesem Podcast, mit Ihrem Podcast überhaupt nichts zu tun hat, aber eben heute aus der Partei ausgeschlossen worden ist. Was hat denn dieses Urteil bei Ihnen ausgelöst oder vielleicht auch bei Ihnen in der Community?
Ehrlich gesagt löst es in mir Bauchschmerzen aus, dass dieser Mann schon wieder Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin der Meinung, dass er überhaupt diese ganze Aufmerksamkeit, die er die letzten Jahre bekommen hat, gar nicht verdient hätte. Also sein Buch ist ja auch nicht so erfolgreich geworden, weil es besonders intelligent geschrieben ist oder besonders raffiniert geschrieben ist oder eine sehr bereichernde Lektüre ist, sondern er wurde einfach so oft interviewt, so oft in den Medien auch gezeigt und hat so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass die Menschen natürlich auch neugierig werden und sich das Buch dann holen. Und selbst die vielleicht eigentlich nicht kein gerechtes Gedankengut haben oder kein rassistisches Gedankengut befürworten und sowas dann aus Neugier lesen, solche Statements, die er dann in diesem Buch vertritt, auch wenn man denkt, dass das Unwahrheiten sind, verfestigen sich ja dann doch im Unterbewusstsein. Und Also ich glaube, die allerbeste Strategie gegen solche Menschen wäre einfach, sie zu ignorieren, weil ich finde, die Aufmerksamkeit haben sie nicht verdient und ich würde diese Menschen mit meiner Aufmerksamkeit auch nicht adeln wollen.
Signal ist angekommen. Ich setze trotzdem noch eine Frage hinterher. Wir hatten letzte Woche hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch Ferhat Kodjak, der erzählt hat, dass er, nachdem er dieses Sarrazin-Buch Deutschland schafft sich ab, nachdem dieses Buch herausgekommen war, Deutschland verlassen hat. Also der hat das als Bedrohung empfunden, der hat sich hier nicht mehr zu Hause gefühlt. Haben Sie ähnliche Reaktionen in Ihrem Familien- oder Freundeskreis auch erlebt? Ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, aber wie Sie sagen, Herr Sarrazin hat sich ja auch immer wieder zu Wort gemeldet.
Mich hat das nicht so aus dem Konzept gebracht damals, weil Diskriminierung habe ich auch schon vorher erfahren und erlebe ich auch seitdem immer noch. Und ich denke, man muss eben sich auf die positiven Dinge konzentrieren. Es gibt genauso viele auch Deutsche, die offen sind. Und also wir sind ja auch, also ich bin ja auch Deutsche als Muslimin und die Bevölkerung besteht, glaube ich, zum größten Teil aus Menschen, die ein friedliches und harmonisches, demokratisches, freiheitliches Miteinander haben wollen. Und darauf möchte ich mich konzentrieren und meine Arbeit und Energie eben da reinstecken, dass es hier lebenswerter und besser wird, anstatt einfach einzuziehen, also anstatt einfach sich abschrecken zu lassen und wegzulaufen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte. Vielen Dank auch für die Einladung.
Die Bühnenhalle haben ja zuletzt mit diversen Konflikten zwischen den künstlerischen Leitern und der Geschäftsführung von sich reden gemacht. Ob Florian Lutz als Intendant die Oper nun entstaubt hat, er hat ja diverse Theaterpreise abgeräumt, oder dann doch eher die Zuschauer vergrault darüber gehen, die Meinungen auseinander. Jedenfalls war heute sein letzter Tag. Er verlässt die Operhalle, wie sein Geschäftsführer Stefan Rosinski auch. Bleibt die Frage, ist der Bühnenstreit Halle damit passé? Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Sein Büro ist schon leer. Zum Treffen hat Florian Lutz ein Café neben der Oper Halle ausgesucht. Er bringt Broschüren mit, darin ein Rückblick auf seine Intendanz in Halle. Seine erste Operninszenierung 2016, Der fliegende Holländer. Das Publikum auf der Bühne, es wird gegrillt, die Zuschauer dürfen mitessen. Wagner mit Würstchenstand, das war neu in Halle. Überhaupt das Konzept Raumbühne. Die Sänger stehen verteilt im Raum, direkt neben dem Zuschauer. Ein neues visuelles Mitmacherlebnis für die einen, schlechte Akustik und oberflächliche Inszenierung für die anderen. Wobei die Sache mit der Oberfläche, die will Florian Lutz so nicht gelten lassen.
Es mag an vielen Stellen, wie gerade im Beispiel des Würstchengrills im Fliegenden Holländer, auch schlichtweg ein ästhetisches Mittel sein, um eine bestimmte Eventisierung unserer Gesellschaft zu charakterisieren oder auch schlichtweg im Jahr 2016 ein Volksfest deutscher Patrioten abzubilden, wo eben bei Bier und Würstchen gesungen und gefeiert wird und die Stimmung plötzlich umkippt in einen nationalistischen Exzess.
Zu seinen größten Kritikern gehört Stefan Rosinski, noch in Lohn und Brot an den Bühnen Halle, aber als Geschäftsführer abberufen. Er konnte von Anfang an den Inszenierungen von Florian Lutz nichts abgewinnen.
Für mich ist es ein hochaffirmatives eventpolitisches oder Eventtheater, was vor allen Dingen bei denjenigen auf Beifall hoffen kann, die eigentlich mit dem Musiktheater gar nichts verbindet, außer dass sie einen gefühlt spannenden Ereignisabend in der Oper plötzlich erleben können.
Lutz und Rosinski, der eine Opernintendant, der andere Geschäftsführer. Von Anfang an haben sich die beiden einen Kleinkrieg geliefert. Dabei ging es nicht nur um künstlerische Differenzen. Florian Lutz hat mit seinem Opernkonzept polarisiert. Von Kritikern in der Ferne gefeiert, aber die Zuschauer in Halle? Das Stammpublikum hat sich abgewendet und die Jüngeren, die Lutz ansprechen wollte, kamen zwar, die Verluste aber konnten sie nicht ausgleichen. Statt der anvisierten 80.000 Zuschauer im Jahr sind unter Lutz nur noch 60.000 gekommen. Hört man sich bei Mitarbeitern des Vier-Sparten-Theaters um, da heißt es, unter Florian Lutz gäbe es schon seit 3 Jahren einen Corona-Spielplan. Auf künstlerischer Seite heißt es dagegen, Stefan Rosinski habe intrigiert gegen Lutz Stimmung gemacht. Unerträglich fand Schauspielintendant Matthias Brenner die Zusammenarbeit mit Stefan Rosinski. Nun sind beide weg. Das heißt, erst wurde Rosinski abberufen, dann ging Florian Lutz vorzeitig.
Und wir haben uns schließlich dann geeinigt, dass es vielleicht das Beste ist, wenn ich zwar dem Haus verbunden bleibe, und auch ohne weitere finanzielle Bezüge hier mit Rat und Tat zur Verfügung stehe, zu den Premieren weiterkomme und sozusagen das Programm auch weiterhin vertrete, was wir hier gemeinsam entwickelt haben, aber dass wir meinen Vertrag so auflösen, dass ich einfach die Zeit in Kassel habe, die ich da brauche.
Dort wird Florian Lutz 2021 dann Generalintendant, leitet Oper und Schauspiel am Staatstheater Kassel. Und Stefan Rosinski, der ist noch da, aber irgendwie auch nicht. Bezahlt wird er, aber den Job als Geschäftsführer, den macht jetzt Ute Vandenbroek, eine Wirtschaftsprüferin aus Halle, ohne jede Theatererfahrung. Für Florian Lutz eine Integrationsfigur, weil sie sich nur in die Zahlen, nicht aber in künstlerische Fragen einmische. Für Katja Müller ist die Besetzung der neuen Geschäftsführerin eine Frechheit. Die linken Politikerin im Aufsichtsrat der Bühnenhalle bemängelt die Art und Weise der Neubesetzung. Denn Broek, die erfahrene Wirtschaftsprüferin, verzichtet ein Jahr lang auf ihr Gehalt, damit nicht zwei Geschäftsführer gleichzeitig bezahlt werden müssen. Katja Müller findet es sittenwidrig, dass eine Leiterin eines 450-Mitarbeiter-Betriebs auf 400-Euro-Basis arbeitet.
Wir sind der Meinung, die Frau ist letztlich so schon bevorteilt worden, indem sie einfach aus diesem Bewerberverfahren rausgepickt wurde, ohne jemals wen anderes gehört zu haben. Und man muss es sich eigentlich auch erstmal leisten können, ein Jahr auf sein Gehalt zu verzichten. Das kann sich auch nicht jeder Bewerber leisten. Da ist auf jeden Fall was faul im Staate Dänemark, um das mal mit den Worten zu sagen. Es ist Mauschelei, ja.
Katja Müller und zwei weitere Aufsichtsräte haben deshalb Klage beim Landgericht Halle eingereicht. Und der Oberbürgermeister von Halle, der auch Chef des Aufsichtsrates ist, der will sich auf Deutschlandradio-Anfrage zur Besetzung der neuen Geschäftsführerin nicht äußern. Schließlich sei das ein laufendes Verfahren. Und so bleibt nach dem Ende von Lutz und Rosinski die Erkenntnis, die Protagonisten räumen den Platz, aber an Ruhe an den Bühnen Halle ist nicht zu denken.
Heute war der letzte Arbeitstag von Florian Lutz als Intendant in Halle. Niklas Ottersbach hat den Konflikt noch einmal rekapituliert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Direktor des Burgtheaters in Wien, Martin Kusey, macht sich in der Corona-Krise Gedanken über die Eingriffe des Staates in den Alltag der Menschen. Menschliche Körper seien Gegenstände politischer Regulierungen, sagte er der deutschen Presseagentur. Es scheine noch nicht das richtige Maß gefunden, wer Verfügungsmacht über die Körper habe. Es gebe Extreme in zwei Richtungen. Wir können als Individuen und als Gesellschaft nicht dauerhaft auf Begegnung, Austausch, Nähe verzichten. Auf der anderen Seite ist es krass, wie wissenschaftliche Fakten verleugnet werden und sich Leute teils asozial gegenüber ihrem Umweltverhalten, so Kusey. Die neue Spielzeit am Burgtheater soll im September Kuseys Inszenierung von Calderons »Das Leben ist ein Traum« eröffnen. Ein Stück, in dem ein Prinz aus erzwungener Isolation ins Leben zurückkehrt. Morgen beginnt das Treffen der Jugendorchester aus aller Welt in Berlin, das Young Euro Classic. Allerdings werden wegen Corona keine jungen Musiker aus dem Ausland nach Berlin kommen. Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt werden dieses Jahr Solisten und Ensembles aus dem Inland spielen. Zum Beispiel vom Bundesjugendorchester und von der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin. Man habe bewusst darauf verzichtet, das Festival wegen der Pandemie zu pausieren, so der künstlerische Leiter Dieter Rexroth im Deutschlandfunk Kultur.
Jede Zeit, auch gerade eine Notzeit, braucht Musik. Es brauchen die Musiker Musik. Und wir haben uns immer wieder vergegenwärtigt, wie sind die Erwartungshaltungen unseres Publikums jetzt im kommenden Sommer. Und da war für uns sehr schnell klar, wir machen dieses Festival.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen zeigt sich bestürzt über Todesurteile gegen Journalisten in mehreren Ländern. Dieses Jahr seien bereits 4 Medienschaffende im Jemen und ein Redakteur im Iran zum Tode verurteilt worden und könnten jederzeit hingerichtet werden, teilte die Organisation in Berlin mit. Es sei unvorstellbar, dass Journalistinnen und Journalisten auch im Jahr 2020 immer noch zu dieser archaischen und barbarischen Strafe verurteilt würden, sagte Vereinsgeschäftsführer Christian Mier. 4 jemenitische Reporter waren den Angaben zufolge vor 5 Jahren von den Houthi-Rebellen entführt, mit Gewalt verhört und gefoltert worden. Zuvor hatten sie unter anderem über den Krieg im Jemen und Menschenrechtsverletzungen durch die Houthis berichtet.
Eines der wenigen großen Festivals, das in diesem Jahr tatsächlich stattfindet, das sind die Salzburger Festspiele. Natürlich in abgespeckter Version, aber das konnten die Salzburger schon aus dem Grund nicht lassen, weil sie in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiern. Und morgen werden diese Festspiele eröffnet, wie sie schon vor 100 Jahren eröffnet wurden, nämlich auf dem Domplatz mit dem Jedermann, mit Tobias Moretti und Caroline Peters, die dem Stück übrigens eine hohe Haltbarkeit attestiert hat.
Man kann da eigentlich immer wieder was Neues drin entdecken, weil jede Zeit ihre eigenen Probleme und Themen da reinhören kann und da reinlesen kann. Und ich glaube, was tatsächlich nicht neu ist, ich glaube, das muss 1920 schon so gewesen sein, ist, dass es hier im Salzkammergut Salzburg, hier geht es unheimlich viel um Geld, hier gibt es unheimlich reiche Leute und hier Salzburg war immer schon sehr, sehr reich. Und diese Frage nach dem, wie ist der Reichtum und die Lebensführung eigentlich, wie ist das eigentlich richtig so, die ist wahrscheinlich über die letzten 100 Jahre, hat die sich gar nicht so viel weiterentwickelt.
Ja, und dass man viel aus diesem Jedermann machen kann oder könnte, das hat auch der Künstler John Bock bewiesen mit einem Film, der derzeit in Salzburg in der Jubiläumsausstellung zu den Festspielen zu sehen ist. Über die haben wir hier bei Fazit ja auch schon berichtet. Und mit John Bock habe ich vor der Sendung telefoniert. Hallo.
Guten Abend.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, den Jedermann in Salzburg, den guckt man sich überhaupt nur an, um berühmte Leute auf der Bühne zu sehen. Was interessiert Sie denn an diesem Stück? Oder finden Sie auch, dass sich das Stück eigentlich überlebt hat?
Das in Salzburg ist ein großes Ritual. Ob man so sagen kann, dass es sich überlebt hat, ist ein bisschen dahingestellt. Aber meine Meinung ist, es hat sich überlebt, weil man so festhält, immer wieder Jedermann aufzuführen. Ich würde jetzt vorschlagen, ein Stück der Buhlschaft aufzuführen. Die hat ja nur 40 Zeilen und vielleicht wäre es ganz schön, ein neues Stück zu schreiben, das aus der Sicht der Buhlschaft ist. Da hat sie mehr Zeilen und nur der Jedermann hat seine 40 Zeilen.
Wie würde sich denn der Jedermann verändern, wenn die Buhlschaft jetzt der Jedermann wäre?
Das ist eine gute Frage. Könnte ich jetzt nicht so schnell beantworten. Aber ich glaube, er würde noch lebhafter sein und noch weniger an Gott glauben. Und die Botschaft glaubt auch nicht an Gott. Und die Religion schlittert so den Bach runter. Und am Ende gibt es ein Nicht-Happy End und alles Mögliche. Vielleicht kommt auch noch Rasierschaum vor und Schlagobers.
Eier?
Und Eier, super, ja. Oder die ideale Form einer Bühne ist die Eierschale, die sich dann immer dreht. Und dann, ja, das wäre super. Vielleicht auch eine Original-Eierschale, dass man das nicht alles baut, wieder in Schieberglas oder in Holz, sondern nur eine kleine Eierschale.
Also kein Puppenspiel, kein Kasperle-Theater, sondern ein Miniaturstück.
Ja, ein Miniaturstück mit Caroline Peters. Ich glaube, das ist erstmal die ideale Besetzung. Aber man kann ja auch mit mehreren Botschaften arbeiten. Lea Dreger und Bibiane Bicklau, das wäre doch was. Osina Ladi, die ist doch jetzt auch da. Die ist auch gut, ja. Und wer fällt mir noch ein? Ach, wissen Sie, am besten, ich frage erstmal Winona Ryder.
Okay.
Aber ganz genau, wie der Jedermann ist in dem neuen Stück, das ist noch eine große Frage. Aber er sollte nicht so demütig sein und sich überreden lassen und dann doch diesen Weg gehen, um in den Himmel zu kommen. Vielleicht gerade das Gegenteil. Alle beide,
ja. Wie kommen Sie auf die Idee, dass die Buhlschaft da eine größere Rolle spielen sollte? Ist das auch quasi so eine MeToo-Debatte geschuldet oder der Tatsache, dass wir jetzt einfach viel darüber reden, dass Frauen eine angemessene Rolle auf der Bühne bekommen und nicht immer nur im Schatten der Männer stehen?
Nee, MeToo nicht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe nur reagiert auf dieses Ritual. Es ist immer wichtig, dass jedes Mal eine neue Botschaft engagiert wird. Und ich dachte dann auch Caroline Peters, ich bin ein großer Fan von Caroline Peters, die kann mehr als nur 40 Zeilen. Und dann dachte ich mir, super, der würde ich doch gleich ein ganzes Theaterstück schreiben wollen.
Was ist denn das Interessante an der Botschaft?
Ja, bis jetzt noch nichts. Aber vielleicht doch, das schimmert so ein bisschen durch, so eine Selbstständigkeit. Aber ich glaube, die würde ich noch mehr herausarbeiten wollen, so dass die noch mehr gegen Gesellschaft wie auch gegen Religion und gegen diese Bigotterie angeht. Das würde ich so machen. Also alles mehr in den Schatten der Male stellen und weniger in den Schatten eines Kreuzes.
Aber was glauben Sie, wenn das so ist, dass das eigentlich sozusagen rückständig ist, dieses Stück, und vielleicht auch allzu holzschnittartig? Ist es das pure Ritual, was Sie erwähnt haben, oder diese Tradition, die jetzt eben auch schon 100 Jahre alt ist, die sozusagen dieses Fortleben gewährt oder rechtfertigt?
Nee, 100 Jahre rechtfertigen nicht so ein Ritual. Und man kann auch so ein Stück überarbeiten. Ich würde mehrere verschiedene Stücke ausprobieren, doch nicht immer jedermann. Ist doch langweilig. Also finde ich sogar die Story von Heidi besser als die von jedermann. Ein Stück darf nicht zum Gefängnis werden und erst recht nicht durch ein Ritual und durch die Ängste und dass man da Geld verdienen muss. Ich glaube, man sollte riskieren, ein anderes Stück aufzuführen und dadurch eine Freiheit wieder zu gewinnen. Und ich glaube, das tut der Stadt Salzburg ganz gut.
Und wenn man Sie fragen würde, ob Sie mal inszenieren, würden Sie es machen?
Sofort.
In dem Film, den Sie jetzt da in der Ausstellung zeigen, da geht es ja auch eher um die Buhlschaft. Sie stehen ja so ein bisschen im Ruf, also man sagt dann gerne mal so Splatter-Künstler, es fließt wieder viel Blut, es wird alles zerlegt in seine Einzelheiten. Wie viel Jedermann ist da noch drin?
Naja, ich habe diesen den Dialog zwischen Jedermann und Buhlschaft umgeschrieben und so ein bisschen knackiger gemacht und mit viel mehr Fehlern und ein bisschen überbordend und unverständlicher und expressiver und gegen die Kante gefahren. Und so ist das Stück dann gefilmt worden mit Lea Dreger, die eine sehr gute Buhlschaft zelebriert und die Wesenspräsenz halt auf so ein Schwarzbrot schmiert.
Die Buhlschaft der Zukunft, ja, wie sieht denn die aus? Was sind das für eine Person?
Das weiß ich auch nicht ganz genau, aber sie wird nicht demütig sein. Das ist sie auch gar nicht so in dem Stück Jedermann, aber noch mehr nach vorne gehen und noch mehr die Fäden spinnen und noch mehr Argumente bringen für unser Jetzt und nicht immer für die Späterwelt und so verharren. Es wird kein Mysterienspiel sein, sondern es wird ein Jetztstück werden.
Dann sind wir gespannt, wie die zukünftigen Salzburger Festspiele aussehen. Jon Bock war das mit seinen Vorschlägen und Ideen. Und vielen Dank für das Gespräch und Grüße in den Urlaub.
Ja, ich habe auch zu danken. Ja, vor lauter Bergen habe ich mal wieder eine Sicht bekommen.
In unserer kleinen Sommerserie geht es in diese, ja, meist lichtlosen Räume mit vielen Kisten und Regalen, in diesem Fall auch Planschränken. Heute werden die von Oswald Matthias Ungers geöffnet, einem der wichtigsten Architekten im Nachkriegsdeutschland, der Meister des Quadrats, der Mann, der die Hamburger Kunsthalle oder das Kölner Wallraf-Richartz-Museum baute. In Köln-Müngersdorf, da steht sein eigenes Wohnhaus mit Archiv und einer riesigen Bibliothek. Und dort war Sabine Oeltze.
An der grauen Eingangstür des Ungers Archiv für Architekturwissenschaften wäre ich fast vorbeigeradelt. Der Bau ist kein typischer Ungerswürfel, wie man ihn kennt. Im Gegenteil, die Backsteinfassade springt vor und zurück und passt sich an die Traufhöhen der umliegenden Häuser an. Sophia Ungers, Tochter des 2007 verstorbenen Architekten, empfängt mich.
Willkommen erstmal ins Ungers Archiv. Wir sind hier eine Stiftung für Architekturwissenschaft. Wir sitzen in einem Haus von O.M. Ungers. Das wurde in 1959 gebaut als Büro mit Anliegerwohnung und Wohnen. Und dann später stehen wir jetzt in der Bibliothek. Das ist ein Bau, der in den Garten gebaut worden ist in 1989.
Sophia Ungers hat in dem Haus viele Jahre ihrer Kindheit verbracht. Vor einiger Zeit gründete sie eine Stiftung, um das Erbe ihres Vaters zu bewahren. Sie ist auch die Direktorin des UAA. Unser Rundgang startet in einem Raum mit 12.000 Büchern aus 5 Jahrhunderten Baugeschichte.
Die römische und griechische Architektur, die Renaissance, Palladio, Alberti bis zu Schinkel. Die Zeitgenossen sind eher dann doch die von Verstorbenen wie Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe und all die Klassiker. Ne? Aber auch Rem Koolhaas war ja ein Schüler von ihm, da hat er aber auch die Bücher hier in der Bibliothek, er hat ihn sehr geschätzt.
Die Bibliothek wurde nachträglich in den Garten des Wohnhauses gebaut. Ein Architekturhistoriker hat sie mal Kaaba von Köln getauft, in Anlehnung an das Heiligtum von Mekka. Anders als das Wohnhaus ist sie ein Schrein des rechten Winkels und ermöglicht einen Blick in das Denken von Oswald Matthias Ungers. Der 1926 in der Eifel geborene Architekt hat nicht nur gebaut und Architektur in den USA, Düsseldorf und Berlin gelehrt, sondern auch viel publiziert. Wie ein Besessener studierte er die Titanen der Architekturgeschichte, wie die Renaissance-Baumeister Andrea Palladio oder den Berliner Klassizisten Karl Friedrich Schinkel. Der wurde hier ganz besonders verewigt.
Hier ist die Büste von Herrn Schinkel. Die guckte immer über die Schulter vom Ungers, um zu gucken, ob alles richtig macht oder nicht.
Darunter, in einem fensterlosen Raum, lagert der Nachlass von Ungers. Eine komplette Regalwand nimmt allein die Bibliographie ein. In Schubladen liegen Theorietexte oder Reden, die Ungers am Richtfest seiner Häuser hielt. Anja Sieber-Albers war die persönliche Assistentin des Architekten. Heute betreut sie seinen Nachlass.
Wir haben hier zum Beispiel eine Anfrage von der TU München gerade, die recherchieren über Rotterdam, über den Städtebau von Rotterdam. Da hat Ungers an einem Wettbewerb in 92 teilgenommen und die haben uns jetzt nach den Unterlagen zur Ausschreibung von dem Wettbewerb gefragt. Also gar nicht mal nur nach dem Wettbewerbsbeitrag von Ungers, sondern auch die Ausschreibungsunterlagen. Also wirklich, das geht die Forschung hier weit rüber über Ungers hinaus, sondern auch zu historischen Projekten und allgemeinem Architekturverständnis und Architekturtheorie.
Ungers ging es vor allem um eins: perfekte Proportionen. Dazu schulte er sich dauernd an seinen Vorbildern und ließ sogar ihre Gebäude nachbauen.
Wir gehen jetzt durch die Katakomben. Kommen wir hier in die Gipswerkstatt.
In der Werkstatt entstanden reihenweise Architekturmodelle aus Alabastergips. Andrea Palladios berühmte Villa Rotonda steht als Kopie in Miniaturformat wie eine Skulptur auf einem Sockel. Bernd Grimm hat sie nachgebaut. Der Designer leitet auch heute noch die Werkstatt.
Im Grunde genommen braucht man erstmal nur ganz einfache Bestandteile, also einerseits kaltes Wasser, dann Alabastergips, also als den reinsten Gips, und dann hier ein Präzisionsarbeitstisch. Das ist im Grunde genommen eine Low-Tech-Werkstatt, aber auch mit einer Low-Tech-Werkstatt, man braucht ja nicht gleich High-Tech, kann man doch diese faszinierenden Dinge dann einfach herstellen.
Das Ungers Archiv für Architekturwissenschaft ist kein Mausoleum. Sophia Ungers veranstaltet regelmäßig Ausstellungen oder lädt Architekten dazu ein, über ein Buch aus der Bibliothek, das sie beeinflusst hat, zu sprechen. Damit führt sie die Vision ihres Vaters fort. Für Oswald Matthias Ungers war sein Haus nie fertig. Es sollte leben und sich weiter verändern. Wie eine kleine Stadt in der Stadt.
Das Archiv des Architekten Oswald Matthias Ungers in Köln-Müngersdorf besucht hat es für unsere Fazit-Sommerserie Sabine Oelze. Und wer will, kann dort Besichtigungen online buchen und natürlich die Beiträge unserer Sommerserie von Schinkel bis Chipperfield auch online nachhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Beyoncés neuer Musikfilm Black is King, schreibt die Süddeutsche, ist eine Mischung aus Bibelfilm, König der Löwen und Black Lives Matter Musikvideo. Da ist man doch gleich recht umfassend informiert. Musik und Politik sind die roten Fäden, die sich durch die Feuilletons vom Sonnabend ziehen. In Black is King treten fast ausschließlich Schwarze auf. Es gibt lediglich einige weiße Butler, die Beyoncé und eine Figur, die für die SZ wie eine Melange aus Simba und Jesus wirkt, die Zähne putzen. Egal wie schwer es wird, du hast mein Blut in dir, sagt im Film Beyoncé, eine Chimäre aus Jungfrau Maria und Filmkönigin, zu Sohn Simba Jesus. Der SZ fügt spitz hinzu, nun ist man als Deutsche ja, sagen wir mal, empfindlich, wenn Leute sagen, alles gut, du hast mein Blut in dir. Vor dem Hintergrund der aktuellen Protestwelle kommt die SZ zu dem Ergebnis, dass der Film schwarze Schönheit feiere, aber kaum etwas zur aktuellen Diskussion beitragen könne. Beyoncé, fasst die SZ zusammen, ist als Königin wie Elisabeth II. Für anderes zuständig, für den Glanz als einendes Prinzip. Glanz und Posaune sind Thema der FAZ. Der Autor schildert, wie er als 17-Jähriger zum ersten Mal Wagner gehört hat und sich ihm die Haare sträubten und die Gänsehaut gefror. So überwältigt war er vom Orchestersound. Er ist der Meinung, klassische Musik fesselt Kinder und Jugendliche, genau wie mich damals, prinzipiell einfach so. Fachwissen und Musiktheorie machten aus Wagner nur Hochkultur und die wirke abschreckend. Wie aber bekommt man die zögernden Jugendlichen über die Konzertsaalschwelle? Hinführen, lautet der Vorschlag. Kontextualisieren, einordnen ist wichtiger denn je geworden. Und das in unterschiedlichen medialen Formaten, digital und niedrigschwelliger. Das klingt definitiv nach Fachwissen und Musiktheorie. Dabei hat es beim Autor auch ohne niedrigschwelliges Kontextualisieren funktioniert. Also vielleicht spielt man Jugendlichen Wagner einfach mal so vor, ohne Worte. Zum Beispiel im Berghain, dem Berliner Superclub. Die Taz berichtet von einer Klanginstallation, die im jetzt tanzfreien Berghain aufgeführt wird. Immer nur 40 Personen dürfen hinein, sitzen weit auseinander auf dem Betonboden und lauschen. Anderes Publikum als üblich sei jetzt dort, nämlich in weite, bunte Leinenhosen gewandete Kunstbuchhändlerinnen und Herren mit Hut, als ginge es zur Ausstellungseröffnung in der Nationalgalerie. Wie schön. Da kann man erleben, wie unerfahrenes Publikum, das sonst eher Wagner genießt, niedrigschwellig in den legendären Techno-Club eingeführt wird. Aber die Taz wird nicht warm mit der Klanginstallation, stellt am Ende die bange Techno-Frage: Kommt das richtige Leben irgendwann zurück? Auch der Tagesspiegel erzählt von dem Sounderlebnis im Berghain. Nicht nur das Berghain, auch andere Clubs versuchten kreative Ausweichmanöver, aber die eigentliche Welt existiere nicht mehr. Rausch und Party seien stillgelegt. Dabei sind Clubs, schreibt der Tagesspiegel, natürlich mehr als nur Orte, an denen Exzess und Eskapismus herrschen. In ihnen entstehen und gedeihen Subkulturen, unter denen mehr Diversität herrscht, als man sie an den meisten anderen Orten so sieht. Menschen aller Geschlechtsidentitäten, sexueller Orientierungen, Nationalitäten und Hautfarben. Womit die Unterhaltungsindustrie aufgewertet wird zur Vision einer gesellschaftlichen Zukunft, in der Minderheiten sich nicht mehr um ihren Status sorgen müssen. Der Tagesspiegel hegt sogar noch größere Hoffnung für die Zeit nach Corona, wenn die Clubs wieder Clubs sein dürfen, und schreibt: Möglicherweise führt die Krise auch zu einer Demokratisierung der sonst oft verschlossenen Clublandschaft. Ins Berghain kommt, zumindest bis Sonntag, jeder rein. Aber dann ist Schluss mit den Wagner-hörenden Kunstbuchhändlerinnen.
Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.